Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Glückfinder-Folge ist da. Heute das erste Interview meiner Glückfinder auf Deutschland-Tour. Ich bin in der wunderschönen Eifel im schönen Dockweiler bei dem lieben Josef Utters. Hallo, lieber Josef.
Hallo, lieber Andreas.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen.
Sehr gerne.
Über dein Glück sozusagen. Ich will kurz erklären, wie ich auf dich aufmerksam wurde. Ich habe einen Bericht über dich im Fernsehen gesehen. Da hieß es Bäckermeister Josef Utters aus Dockweiler. Man hat deine Backstube gesehen und man hat so ein bisschen deine Geschichte erfahren. Und dann habe ich gesagt, das klingt so fantastisch für mich. Mit dem Mann muss ich sprechen, denn du hast etwas ganz anders gemacht als viele andere. Du machst vieles ganz anders wie viele andere.
Möglich, ja. Ich glaube, deshalb gibt's uns noch, ja.
Genau.
Weil das anders macht.
Absolut. Und genau darum geht's. Lass uns anfangen. Du bist Bäckermeister.
Genau.
Du hast auch Bäckermeister, also Bäcker gelernt.
Ich habe Bäcker gelernt. Ich wollte ursprünglich Tierarzt werden.
Okay.
Mhm. Und habe dann aber aufgrund von einfach Schule nicht so mein Ding war, habe ich kein Abi gemacht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, naja gut, wirst du der Tierarzt, wirst du Bäcker.
Mhm. Das ist ja fast dasselbe.
Ist ähnlich. Durchaus ähnlich. Was auch im Nachhinein habe ich auch so überlegt, wenn ich jetzt sehe, wie viel Tierärzte eigentlich ihre Arbeit im Schlachthof machen, dann ist das auch ja berufsverfehlt, ne? Oder? Man will ja als Tierarzt Tiere, Haustiere vielleicht heilen. Und naja, gut, so bin ich halt Bäcker geworden.
Genau. Aber das ist nicht ganz so abwegig, denn dein Vater war auch schon Bäcker.
Genau.
Und dessen Vater war auch schon Bäcker.
Genau. Das war der Johann Utters, das war mein Opa. Und wenn du unser Logo guckst, da steht auch noch Bäckerei Johann Utters und Sohn. Also das ist noch der Name von meinem Opa. Den habe ich auch stehen lassen. Der ist schon lange tot. Der Sohn ist mein Papa. Der ist auch seit 10-12 Jahren nicht mehr im Betrieb tätig. Und weil ich ein Hutträger bin, habe ich dann einen Hut ins Logo oben drüber gemacht. Der Name von meinem Opa, der steht noch nach wie vor.
Denn dein Opa hat das seit 1931 sozusagen. Ist er hier in Dockweiler Bäcker. Und was mich so fasziniert an dir, du hast uns eben einen wunderschönen Einblick in deine Backstube gegeben. Du backst sozusagen noch Brot, wie dein Opa Brot gebacken hat. Also ich sag jetzt mal alt eingesessen, alt hergebracht. Also du machst ganz viele Sachen anders, wie die es heute machen. Also sprich industrielle Herstellung, sondern du legst noch Wert auf diese alten Handwerkstechniken. Und wir haben ganz viele tolle Sachen bei dir gesehen. Zum Beispiel hast du einen echten Holzofen, also tatsächlich mit Holz befeuert.
Genau. Ja. Ich habe dir das erklärt, der wird mit Holz befeuert und das ist dann so, ja, 5 Stunden, bevor man dann Brot drin backen kann. Muss der befeuert werden und aufgeheizt werden und so weiter. Und dann können wir Brot drin backen.
Genau. Und wie, den Holzofen zum Beispiel hast du einbauen lassen, weil es für dich, du hast die Ausbildung zum Bäcker gemacht. Hast du die bei deinem Vater gemacht?
Jein. Ich habe 2 Jahre Ausbildung gemacht. Ich habe ein Jahr anerkannt bekommen wegen Vorkenntnissen. Und ich habe ein Jahr zu Hause gemacht und ein Jahr in Daun in einem Betrieb bei der Bäckerei Wendels. Die gibt's jetzt ja seit 15 Jahren, glaube ich, schon nicht mehr, die Bäckerei. Der Herr Wendels hatte keinen Nachfolger und hat deshalb den Betrieb geschlossen. Genau.
Und dann hast du aber mit deinem Vater gemeinsam hier gearbeitet.
Genau. Nach der Ausbildung bin ich hierher gekommen und habe dann ja noch ein paar Jahre meinen Meister gemacht, meinen Bäckermeister in Olpe. Und habe dann auch direkt die Backstube übernommen von meinem Papa.
und hast dann zu deinem Papa gesagt, wir machen hier jetzt einiges anders, denn du hast zuerst mal sozusagen die Backstube ausgeräumt.
Ja, genau. Wir haben ganz viele Maschinen rausgeholt. Wir haben gesagt, wir müssen halt Produkte machen, wo das fertige Produkt im Vordergrund steht und nicht die Maschinengängigkeit von dem Teig. Mhm. Und jetzt machen wir, die Teige werden maschinell gemacht, aber alles andere, das Abwiegen von den Teigen und das Aufarbeiten und Formen und so weiter, das wird alles in Handarbeit.
Wofür ihr vorher Maschinen hattet.
Genau, vorher hatten wir Maschinen und die haben wir aber dann Gott sei Dank jetzt alle weg.
Genau. Und diesen Satz, den du eben gesagt hast, den würde ich gerne nochmal ganz, ganz deutlich rausstellen. Nämlich, wir machen Teig und das, was wir tun, nicht damit es gut in Maschinen passt, sondern so, wie es für das Endprodukt, das Brot nachher das Beste ist. Das ist ja überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist ja auch weg der betriebswirtschaftlichen Sicht auf so eine Bäckerei, oder?
Ja. Ja, macht die Sache auch nicht immer einfacher, weil wenn ich jetzt eine Maschine hätte, wird die Maschine zum Beispiel das Tempo bei den Mitarbeitern vorgeben. Mhm. Die Maschine sagt, wir produzieren jetzt so viel Brote pro Stunde und der Mitarbeiter muss sich dann diesem Tempo anpassen. Mhm. Weil das alles von Hand gemacht wird, fühlst du dich manchmal so ein bisschen wie ein Sklaventreiber hinter deinen Mitarbeitern und sagst, hör mal, du musst schneller machen. Mhm. Also das hat ich damals auch nicht bedacht. Also betriebswirtschaftlich ist das, keine Ahnung, ob das ein Schritt nach hinten ist oder nicht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber Tatsache ist, es gibt uns noch. Mhm. Während in der Bundesrepublik jährlich 600 kleine Bäckereien verschwinden, einfach von der Bildfläche verschwinden. Mhm.
Und das, was du sagst, nicht nur es gibt euch noch, sondern es gibt sozusagen, es hätte oder es gibt mehrere, du hast mehrere Standorte, du hast nicht nur hier den Standort in Dockweiler und es gibt euch nicht nur noch, sondern ihr hättet auch noch wachsen können.
Mhm. dieses Wachsen. Wir haben vor sechs oder sieben Jahren, hatten wir sehr, 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 sehr unglaublich viel zu tun. Mhm. Und wir hatten ja, Mitarbeiter, die hatten niemals unter 300 Stunden im Monat. Niemals. Mhm. Und eigentlich ist normal 168 oder 170 Stunden ist normal. Also die hatten fast das Doppelte von ihm. Mhm. Und dann kam diese Idee zu sagen, wir müssen, auch mit Mitarbeitern im Gespräch, wir müssen, um dieser Nachfrage gerecht zu werden, noch einen Ofen bauen. Mhm. Dann haben wir überlegt, okay, da wo jetzt der Gärraum ist, da kommt dann der neue Ofen hin. Dann haben wir schon Kostenvoranschläge für den neuen Ofen und dann ja, dann kommt der Gärraum halt weg, dann kommt da der Ofen hin und dann müsste das Kühlhaus weg, weil da müsste der Gärraum dahin, wo das Kühlhaus ist und so weiter. Und das war ein Rattenschwanz, der wurde immer größer und dann kam auf einmal diese Idee, weißt du was, wir bauen da hinten eine kleine Halle raus. Wenn wir jetzt schon mal dran sind, dann machen wir das auch richtig und dann ist der Plan von 70.000 auf 3,2 Millionen gestiegen.
Wow.
Genau. Und das war auch schon mit Kreissparkasse, Vulkaneifer, mit allem schon geklärt, also die Finanzierung stand.
Mhm. Das wäre also eine richtig große Halle
das
geworden.
Das wäre eine Halle geworden, ja. Mhm. Ja, dann waren wir auch Platz hinterm Haus, das wäre durchaus möglich gewesen.
Mhm. Und auch die Pläne dafür waren schon fertig. Waren fertig. Also du warst wirklich schon, der Kredit sozusagen war genehmigt und der Platz war da, die Halle gedanklich und auch wahrscheinlich schon auf dem Papier skizziert.
Genau, das war da. Und dann hat sonntags morgens die Viktoria hat die mich geweckt.
Frau?
Ja, genau, muss ich sagen, meine Frau, die Viktoria, die hat mich geweckt und hat gesagt, sag mal, willst du das? Und dann habe ich so einen hellen Moment gehabt und habe gesagt, ich bin froh, dass du fragst, also ich muss das nicht haben. Mhm. Dann hat dich rumgedreht und hat weitergeschlafen. Und ich saß da jetzt mit meiner neuen Idee, nee, wir wollen das nicht. Und dann habe ich viel, viel hin und her überlegt und Pläne geschmiedet. Mhm. Und dann sind wir dazu übergegangen, wir machen nicht größer, wir bleiben räumlich genauso groß, wie wir sind. Mhm. Aber wir arbeiten 3 Schichten. Mhm. Und jetzt seitdem arbeiten wir dann 3 Schichten.
Unglaublich. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, da habe ich gedacht, das ist so fernab sozusagen. Da ist ein Bäckermeister, der hat so viel Erfolg mit seinen Produkten. Die Kunden kommen zu ihm und reißen ihm sozusagen die Produkte aus der Hand, weil er handwerklich, qualitativ extrem hochwertige Produkte macht, ja, und nachhaltig vor allen Dingen auch. Und er kann wachsen. Er könnte also eine große 3,2 Millionen Halle dahinstellen und könnte damit dann natürlich noch mehr Brot backen und noch mehr wachsen. Und dann kommt diese Geschichte, also ich stelle mir das so vor, morgens im Bett, ja, so, sag mal, willst du das? Nee. Und gut, okay, dann schlafe ich. Und dann alles wieder zurück. Das erfordert ja dann auch Mut, dann wieder irgendwo hinzugehen und zu sagen, du, übrigens, die Sache mit dem Kredit und mit der Halle machen wir jetzt doch nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob das Mut war. Keine Ahnung. Mhm. Es war auf jeden Fall, es war keine Angst. Wir haben nicht aus Angst gesagt, wir machen das nicht, sondern wir haben gesagt, nee, das sind wir nicht. Mhm. Das passt nicht zu uns. Mhm. Und so können wir jetzt, so wie wir jetzt arbeiten, machen wir genau das, was wir immer gemacht haben. Effektiver und halt 24 Stunden am Tag. Mhm. Aber wir machen noch immer das Gleiche und wir sind uns treu geblieben. Mhm. Wir haben gar keinem anderen oder anderen Produkten oder anderen Rohstoffen die Tür aufgemacht. Wir brauchten das gar nicht. Mhm. Wir machen noch immer genau das Brot, was ich ja seit 92 mache und Rezepte, die mein Opa 1931 gemacht hat. Mhm. Natürlich, wir haben auch andere Rezepte, wir haben auch modernere oder zeitgemäße Sachen, aber wir haben Rezepte, die hat mein Opa so gemacht. Mhm. Und das hätte mit dieser Halle und Maschinen und keine Ahnung, wie viele Mitarbeiter wahrscheinlich gar nicht mehr gepasst.
Das wäre ja auch dann für dich letzten Endes irgendwo eine Einschränkung gewesen, oder? Also auch eine Mehrbelastung, weil du hättest mehr Mitarbeiter, du hättest finanziell viel mehr bewerkstelligen müssen, jeden Monat, dass das läuft, ja. Und so hast du halt auch, ich glaube, das wäre auch ein Schnitt in Lebensqualität gewesen, oder?
Also mir sagte jemand, ich habe das damals natürlich, ja, ich bin auch für diese Entscheidung zu sagen, wir machen nicht größer, bin ich auch von Kollegen ausgelacht worden, auch von Freunden, die haben gesagt, du bist echt bescheuert, jetzt hast du das Ding geplant, jetzt machst du das nicht, wieso? Und dann hat aber ein anderer auch zu mir gesagt, der sagte, Josef, was du gemacht hättest, wäre der Ritt auf dem goldenen Tiger gewesen. Mhm. Also das macht Spaß, auf dem Tiger zu reiten, aber du hast keine Chance, den anzuhalten und abzusteigen. Mhm. Und ich lasse den Tiger laufen, jetzt. Der kann laufen, wohin er will. Ich reite allein und ich steige dann ab, wann ich will.
Unfassbar. Finde ich so eine schöne Geschichte, ja.
Ja, es macht auch Spaß. Das macht Spaß. Mhm. Ich weiß nicht, da ist natürlich immer müßig zu sagen, wenn, was wäre, wenn. Wenn wir die Halle gebaut hätten. Keine Ahnung. Mhm. Vielleicht wäre dann meine Frau jetzt schon nicht mehr bei mir. Keine Ahnung.
Und jetzt im Dreischichtbetrieb kannst du weiterhin die Qualität produzieren, die du produzieren möchtest.
Sogar noch viel besser.
Sogar noch viel besser. Und auch für deine Mitarbeiter ist es angenehmer. Du bist von diesen 300 Stunden, seid ihr runter?
Genau. Wir haben jetzt sehr fast reguläre Arbeitszeiten. Mhm. Das ist schon mal ein Tag, wo es ein bisschen mehr ist, wo die mittlere Schicht beispielsweise noch gerade der dritten Schicht was vorbereitet oder gerade noch angeht und hilft. Aber die haben reguläre Arbeitszeiten. Mhm. Das sind 8 Stunden oder manchmal 7, manchmal 9, aber mehr nicht mehr.
Für dich jetzt, du hast natürlich zum einen dein Glück gefunden, weil du diesen Schritt nicht gemacht hast, aber du hast natürlich auch in deinem Beruf. Also wenn man in die Backstube geht, wenn man sich mit dir unterhält, wenn man dir zuhört, wenn du über Brot, über Mehl, über Körner redest sozusagen, dann sieht man, dass da hat jemand seine Berufung in dem gefunden, was er macht. Also das ist das, was dir Spaß macht, wo du sozusagen aufgehst. Wir haben meine Frau und ich eben bei der Führung, hatte ich meine Frau gefragt, sag mal, kennst du denn auch den Bauern, der dir dein Getreide liefert, dass du hier selbst mahlst, sagt man mahlst oder mälst?
Mahlst.
Und das ist tatsächlich so. Mhm. Also du unterhältst dich mit deinem Bauern, gehst mit dem aufs Feld, schaust dir das Roggen an.
Genau. Über Mansur Roggen haben wir dieses
Jahr. Ja, genau, hast du erzählt, neue Roggensorte. Ist das auch mit ein Grund für dich, warum dir dein Handwerk so viel Spaß macht noch? Also könntest du dir vorstellen, als Bäckermeister in so einer riesen Halle zu stehen und nur noch Touchpads zu bedienen und sagen, go?
Es ist rein theoretisch möglich, von der Aussaat vom Getreide bis zum fertigen Brot in der Theke alles ohne Hand zu machen. Dass keine menschliche Hand irgendwas anfasst. Alles maschinell, das geht. Aber ja, ich glaube, ich möchte noch mal zurück auf deine Berufung. Du hast gesagt, das ist so deine Berufung. Ja, Beruf und Berufung, das ist meine Berufung. Und ich glaube auch, viele Menschen heute machen keinen Beruf nach ihrer Berufung, sondern die machen einen Job. Wenn man auch mit denen redet, die sagen, das ist mein Job oder das war mein Job. Ein Job ist für mich sowas wie, wenn du 17 Jahre alt bist, kurz vor dem Abi, und dann ist dein Job morgens Zeitung rundtragen, weil du deinen Führerschein bezahlen musst. Dann machst du einen Job, um Geld zu bekommen. Aber du machst keinen Beruf. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was wir heute ganz, ganz oft haben, dass die Menschen halt keinen Beruf machen, sondern die machen einen Job. Mhm. Und ich mache einen Beruf, das ist meine Welt. Und ich mache den Beruf auch, ja, nicht 24 Stunden in der Backstube, aber ich mache den Beruf immer. Es gibt seit 8.000, vielleicht 10.000 Jahren Brot auf dieser Welt. Mhm. Das heißt, wir haben ein Wissen, was es um Brot gibt, um Getreideanbau und was weiß ich. Das ist unglaublich viel zu wissen. Und das ist eins meiner Hobbys, dem nachzugehen. Einfach zu gucken, wie haben die das gemacht früher? Wie ging das? Wie geht das? Wie geht das heute? Wie könnte das in Zukunft gehen? Hm. Und mit Internet hast du natürlich auch ewig viele Möglichkeiten, ja, immer weiter zu forschen. Hm. Und ja, mein Beruf, der ist nicht in der Backstube, der ist immer. Mhm. Weißt du, ob das verständlich
ist? Ja, doch, sehr, sehr, sehr verständlich.
Und ich glaube, wenn ich jetzt so, ja, jetzt mal die Zeit, die ich jetzt sage, ich habe Feierabend und dann trotzdem noch in Büchern über Brot oder Getreide oder Landbau oder was weiß ich recherchiere, wenn ich die jetzt raushole, nur, weiß gar nicht, was ich dann noch machen soll. Ja, aber es ist mein Beruf. Mhm. Das ist mein Beruf. Und ich glaube, das ist, was einen Beruf ausmacht, dass du dich dafür interessierst. Mhm. Mhm. Und es macht Spaß, wenn dein Interesse und das, was du noch immer dazu lernst, immer weiter dazu lernst, wenn du das ja mit in deinen Produkten verkaufen kannst, im Brot. Mhm. Das klingt zwar jetzt wieder total hochtrabend, ist es auch. Wir haben beispielsweise ein Brot, das heißt Michelbrot. Das heißt Michelbrot, das hat nichts mit dem Namen Michel zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass es ja bis vor 100 Jahren ein Anbauverfahren gab, wo die Bauern Dinkel und Roggen zusammen ausgesät haben und haben das zusammen geerntet. Das war dann so, also entweder die Witterung war so, dass der Roggen was wurde, oder die Witterung war so, dass der Dinkel was wurde. So, und man hat das dann, wenn Optimalfall war, beides hat gepasst. Das war für beides gut. Und dann hat man dieses Getreide genau so geerntet und hat das genau so vermahlen. Und dann hat man von diesen zwei Sorten ein spezielles Brot gemacht. Weil das war ja auf dem Feld schon fertig gemischt. Und diese Mischung von Körnern oder Mehl nannte man der Eifelmischel. Und so gibt's bei uns heute auch das Michelbrot. Die Körner sind zwar nicht zusammen ausgesetzt worden, wie das früher war, das braucht man heute, glaube ich, nicht mehr. Aber wir mischen jetzt halt Dinkel und Roggen und nennen das Michelbrot. Und einfach dieses, ja, wir könnten das auch sonst machen, aber dieses sonst verkaufen unter irgendeinem Namen oder weiß ich nicht, aber dieses Recherchieren allein schon, bis wir dieses hatten mit dem Brot. Und dann verkaufst du das. Und das Brot, das Michelbrot gibt es jetzt seit, keine Ahnung, 20 Jahren. Und das ist seit 20 Jahren ein Renner. Und das macht Spaß. Wenn genau das Brot, so wie du dir das überlegt hast und gedacht hast so ging das vor 150 Jahren und das geht jetzt auch noch, weil du das so umsetzt, und das macht Spaß.
Ja. Wahnsinn. Und du hast eben in der Backstube was ganz Schönes gesagt. Du hast gesagt, ich freue mich dann immer noch, wenn so ein Brot aus dem Backofen kommt, ja, und es ist was geworden. Also, weil es ja auch immer noch die theoretische Möglichkeit gibt, eben weil ihr hier so viel mit Hand macht, ja, also wenig der Technik überlasst, da kann es ja auch mal sein, dass ein Brot nix wird sozusagen, aber bei euch wird's halt relativ häufig, sonst wärt ihr nicht so erfolgreich, was? Aber du freust dich immer noch über jedes einzelne Brot sozusagen. Also das ist, und als du mir das gesagt hast, habe ich dich angeguckt und ich habe gesehen, das ist auch wirklich so. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass du dich echt über jedes Brot, und du backst ja, also hier kommen ja viele Brote aus dem Backofen, dass du dich da echt freust, oh geil, wieder ein Brot, ja, das ist Wahnsinn. Das kann nur jemand sagen und empfinden, der da wirklich seine Berufung, seinen Spaß, sein Glück damit gefunden hat.
Wir haben natürlich auch, weil wir halt nur mit Getreide, Wasser, also Getreide, Mehl und Sauerteig arbeiten, ja, halt auch ab beim verschiedenen Produkten mit Hefe, Aber wir haben da natürlich sehr hohe Fehlerquellen drin. Mhm. Es kann sein, dass jetzt beispielsweise Temperatur umschlägt. Mhm. Es ist mal heute, weiß ich nicht, 12 Grad draußen, beziehungsweise letzte Woche, und heute haben wir 27 Grad. So, da müssen wir in der Backstube ganz viele Sachen umstellen. Beispielsweise habe ich dir gezeigt, der Sauerteig muss dann in einen anderen Raum gefahren werden und sowas. Mhm. Also die Produkte sind empfindlich. Mhm. Wenn wir aber trotzdem immer das richtig machen und richtig reagieren auf neue Umstände, beispielsweise Wetterumschwung, und das Brot ist schön, wenn es aus dem Backofen kommt, dann denkst du, ja, passt.
Cool.
Genau, und das macht mir Spaß. Das macht echt Spaß.
Mhm. Da ist auch für dich, ist, also du hast uns auch eben erzählt, als wir draußen im Wohnmobil waren, hast du mir so ein bisschen von dem Urlaub erzählt, deine Frau war auch kurz mit dabei. Ihr könntet auch quasi, also ihr habt auch quasi in der Freizeit sozusagen, könntet, ihr müsst euch dann auferlegen, jetzt mal nicht über das Geschäft zu reden, weil ihr könntet auch da selbst immer noch euch weiter austauschen und sagen, hey, das ist noch eine tolle Idee und das könnten wir machen. Das hört, wie du vorhin gesagt hast, nie auf, sondern das ist, wenn jemand das gefunden hat, was er liebt, sein Herz dafür brennt, dann gibt's auch nicht den Part von, jetzt muss ich schon wieder über das Geschäft reden oder jetzt muss ich schon wieder, sondern das ist Lebensbestandteil.
Das ist so. Das ist genau, ist mein Leben. Ich meine, natürlich, es sind dann auch schon mal Sachen. Wir bremsen uns dann und sagen, jetzt reden wir nicht über das Geschäft. Aber natürlich guckst du halt auch da, wo du in Urlaub bist. Dann recherchierst du halt da und guckst, dass, ja, Brot gibt es fast überall.
Überall, genau. Ja. Das ist das Älteste, du hast mir gesagt, das ist das älteste Handwerk. Ne? Mhm,
genau. Die Ägypter haben es erfunden. Die Ägypter? War nicht die Schweizer.
Ja, nein. Die Schweizer waren es.
Wir haben manchmal auch schon mal so Familienurlaube gemacht. Ja, irgendwann kam unser Mittlerster und sagte, hör mal, ich will unbedingt ins Legoland. Und dann habe ich gesagt, ja klar, fahren wir ins Legoland. Und dann war der total happy und dann hat er zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, aber Papa wollte ins Legoland. Nein, ich wollte nicht ins Legoland, aber Legoland ist bei Ulm und in Ulm gibt's das erste deutsche Brotmuseum. So sind wir dann 2 Tage Legoland und 1 Tag im Brotmuseum. Gut, das war dann, na okay, gut, das mache ich auch schon. Ja.
Ach, wie cool, wie schön. Mensch, lieber Josef, das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte, vor allen Dingen auch aus der Perspektive raus dieses Wachsens und nein, wir bleiben klein, wir machen weiterhin die Qualität und sind glücklicher. Wahrscheinlich. Man weiß es natürlich nicht, aber wie sieht's denn aus? Deine Kinder sind auch Bäcker, wollen auch Bäcker werden oder?
Ich habe keine Ahnung. Die Anna, glaube ich nicht. Mhm. Die Anna studiert jetzt in Mainz. Der Raphael.
Wie haben die denn reagiert? Kurze Frage. Also, die haben ja mitgekriegt, Papa plant Vergrößerung und dann nein, Papa plant doch keine Vergrößerung. Haben die was dazu gesagt?
Mhm. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Nee, das war für die. Die sind aber auch Spontanität gewohnt von uns.
Also, ach so.
Genau, das sind die auch. Aber jetzt nochmal zurückzukommen, ob die auch in diese Richtung gehen. Der Raphael kam mit 14 samstags abends im Gespräch, das ist mein Mittlerster, der Raphael, und dann habe ich gesagt, Raphael, was hast du denn vor? Praktikumsschule? Dann hat er zu mir gesagt, Papa, was erwartest du denn? Und da fiel mir das wie Schuppen von den Augen. Der Raphael dachte, ich denke, er soll Bäcker werden. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Raphael, ich erwarte eigentlich, dass du glücklich bist. Dass du erwachsen bist und bist glücklich und kannst mit deinem Beruf, egal was, dich ernähren und unter Umständen Familie ernähren. Und ich sage, Raphael, wenn du irgendwann mit deiner Familie uns mal besuchen kommst und sagst, Mensch, Papa, mir geht es richtig gut, ich bin richtig glücklich, sag Raphael, dann weiß ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Mhm. Aber wenn du mich besuchen kommst und sagst, ich habe eine Backstube, wir verdienen 1 Million, aber ich bin krank, ich bin depressiv, ich habe Burnout, was weiß ich, sag, dann habe ich was falsch gemacht. Mhm. Und ich will nur, dass du deinen Beruf findest, deine Berufung. Mhm. Und ich werde meinen Kindern niemals vorschlagen, oder irgendeinen Druck aufbauen, dass die das machen sollen. Mhm. Also wenn sich dafür einer interessiert, jetzt einer von den dreien, super. Mhm. Aber wenn nicht.
So wie es bei dir war. Also dein Vater hat dir ja auch keinen Druck gemacht. Du hättest ja auch tatsächlich Tierarzt werden können.
Genau.
Aber es war deine freie Entscheidung zu sagen, nein, ich guck da mal rein und wenn ich dann da weitermache, dann müssen wir aber einiges ändern. Und dann Papa, du hattest Glück, dein Papa hat dann mitgemacht und hat gesagt, klar, coole Idee, machen wir.
Genau.
Schön.
Ich habe einfach, ja, wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Nachkommen. Hm. Wir haben keine Verantwortung gegenüber unseren Vorfahren. Hm. Ja, die waren 150 Jahre Bäcker vor mir. Mhm. Aber ich habe denen gegenüber ja keine Verantwortung. Mhm. Sondern ich habe nur eine Verantwortung, dass meine Kinder, dass denen gut geht. Und wie gesagt, wenn das einer weitermacht, super. Aber wenn nicht, dann shit happens.
Cool. Lieber Josef, an der Stelle erstmal vielen Dank fürs Interview. Jetzt habe ich für dich noch ein paar Fragen vorbereitet. Natürlich hier meine Glückfinder-Fragen, die ich jedem Interviewgast stelle. Frage Nummer 1, was bedeutet glücklich sein für dich persönlich?
Unbeschwert sein. Morgens wach zu werden und unbeschwert in den Tag reinzugehen. Mhm. Das bedeutet für mich Glück. Und abends genauso unbeschwert dich ins Bett legen, Augen zu machen und schlafen.
Ganz kurze Frage an der Stelle noch einfach, weil es mich interessiert. Durch den Dreischichtbetrieb müsst ihr auch nicht immer so früh aufstehen, oder? Entschuldigung. Aber Bäcker habe ich tatsächlich immer damit verknüpft im Kopf, geht morgens um 3 Uhr oder um 2 Uhr arbeiten. Aber das rotiert bei euch.
Genau. Ich arbeite nachts gar nicht mehr. Mhm. Und das ist jetzt für mich auch ein bisschen Glück. Mhm. Es hat sich einfach so ergeben, dass ich in die Nachmittagsschicht reingerutscht bin. Unsere Schichten sind auch fest. Mhm. Also die Nachtschicht arbeitet nur Nachtschicht. Mhm. Die wechseln nicht.
Damit der Körper sich
genau, auch... Und das sind Virtuosen, die können das. Mhm. Warum soll ich die jetzt da an der Sache, die sie sehr gut machen, wegholen und woanders hinstellen? Das hat,
super. Genau. Zweite Frage. Was glaubst du, wer ist für dein Glück verantwortlich?
Ja, ich selbst. Gar keine Frage. Ich selbst, ja, und meine Frau natürlich. Wenn die mich morgens weckt und sagt, willst du das?
Ja.
Aber klar, du bist ganz allein für dein Glück verantwortlich. Genau. Ganz allein.
Und das, also auch diese, ich komme immer wieder darauf zurück, aber dieses kurz geweckt, gefragt, rumgedreht, weitergeschlafen und dann saß ich da, ja. Wahnsinn. Spielst du Lotto?
Nee, nie gemacht. Noch nie, wirklich nicht. Hab jetzt einmal überlegt, aber.
Glaubst du, dass Geld glücklich macht?
Nicht alleine. Nicht alleine. Das darf ich dir ausgiebig beantworten? Ich frage, okay.
Fühl dich frei, du hast die ganze Zeit.
Das ist ja das, was ich sage. Wenn ich jetzt ein Produkt fertig einkaufe, beispielsweise ein tiefgefrorenes Brötchen, und hole das aus dem Froster raus und backe das. Und ich verkaufe das zu einem Preis X. Und der Kunde kauft das und dann sagt er mir, das Brötchen war lecker. Dann sagst du, okay, gut. Dann habe ich das Geld bekommen. Mhm. Aber ich habe gar keine Anerkennung bekommen. Warum? Weil das Brötchen habe ich nicht gemacht. Mhm. Wenn ich aber jetzt ein Brötchen von Anfang an mir zusammenspinne und sag so und so und so oder ein Brot, was auch immer, und sag so soll das Produkt aussehen und wir verkaufen das zum ja meist hohen Preis, weil es halt Handarbeit ist und die Kunden sagen, boah, das war echt lecker. Mhm. Dann bin ich glücklich, weil dann habe ich auch eine innere Befriedigung. Dann ist mein Herz befriedigt und nicht nur mein Portemonnaie. Mhm. Ich glaube, für mich gehört Geld, finanzielle Unabhängigkeit zum Glücklichsein dazu. Ja, aber das macht keine 50% aus. Mhm. Ich glaube, Anerkennung, die macht glücklich.
Toll, vielen Dank dafür. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Weil ich mir selbst treu sein kann.
Super. Und die neue Frage jetzt, wenn Zeitreisen möglich wären und du könntest jetzt in der Zeit zurückreisen zu dem jüngeren Josef Utters, gibt's irgendwas, was du dem raten würdest, irgendwas, was du dem sagen wollen würdest? Ein Tipp oder?
Nee. Ehrlich gesagt, nein. Ich wüsste nicht was.
Sehr gut. Wahnsinn. Gibt es irgendwelche Bücher, irgendetwas, wo du sagst, das möchte ich empfehlen, das kann man mal gelesen haben oder Hörbücher, Podcasts, was auch immer, wo du sagst, das sollte man mal gelesen haben?
Es gibt ein sehr, sehr interessantes Buch, das heißt 6000 Jahre Brot. Mhm. Das sollte man mal gelesen haben.
Sehr gut. Darauf werde ich verlinken.
Ja.
Auf der Homepage, auf dieses Buch. Um deine Bibliothek zu bereichern, habe ich hier für dich das neue Glückfinderbuch dabei. 14 Geschichten von Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Dankeschön. Das schenke ich dir.
Perfekt.
Kurzweilige Lektüre. Wenn sich jemand über die Bäckerei Utters informieren möchte, da gibt's auch die Filme, die im Fernsehen waren auf eurer Homepage, genau. Dann kann er das über eure Homepage tun. Und die findet man unter
www.brotkunst.de.
www.brotkunst.de. Auch darauf werde ich verlinken. Wenn ihr die Chance habt, ihr lieben Hörer, in der Eifel seid, in der Nähe der Eifel, kommt hier vorbei, holt euch hier Brot oder Brötchen. Es lohnt sich absolut. Es ist total lecker. Absolut Bio, absolute Handwerkskunst, kommt vorbei. Lieber Josef, ich sag ganz, 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 ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deine Geschichte zu erzählen. Das war super schön bei dir. Vielen Dank, dass du uns auch deine Backstube gezeigt hast und einen Einblick gewährt hast, wie handwerklich Brot gemacht wird und wie toll ihr das hier macht. Wir sagen danke für das erste Interview der Tour, danke für dein Interview und wünschen dir und deiner Frau jetzt noch eine ganz, ganz tolle Zeit.
Ich sag euch vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Und ich fand es mindestens genauso interessant. Ganz ehrlich.
Super. Vielen, vielen Dank. Ihr da draußen, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Tschüss. Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.